Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden. Andi, hast du manchmal Déjà-vus?
Ich glaube nicht, aber ich kann ja mal in der Küche nachgucken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind
Andi
und Marco und ihr hört uns im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 und in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8 sowie in den Livestreams auf bermudafunk.org und querfunk.de. Und unser Thema heute ist, wer es noch nicht gemerkt haben sollte,
Murmeltiertag.
Der Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Oder halt im Original der Groundhog Day. Mal wieder widmen wir uns eine Stunde lang einem Film. Das ist heute Und täglich grüßt das Murmeltier im Original der Groundhog Day. Aus dem Jahre 1993 mit Bill Murray und Andy McDowell unter der Regie von Harold Ramis. Auch das Drehbuch Harold Ramis und Danny Rubin. Columbia Pictures hat damals den Film produziert mit einem Budget von 14,6 Millionen Dollar.
Mit einem Budget?
Mit einem Budget.
Danke.
Von 14,6 Millionen Dollar. Das hat der Film angeblich auch direkt am Opening Weekend oder für den Andy am Eröffnungswochenende.
Danke.
Wieder eingespielt. Der Film selber spielt in dem kleinen Örtchen Punxsutawney in Pennsylvania. Gedreht wurde er aber in Woodstock und nicht in Punxsutawney.
Wohlgemerkt nicht, dass Woodstock in das Festival stattfand. Das ist nämlich in New York. Wir reden hier von Woodstock in Illinois. Das ist in der Nähe von Chicago.
Danke.
Bitte.
Weil, also wie gesagt, in Woodstock gedreht, weil das Punxsutawney, das Original Punxsutawney, keinen Stadtkern hat, der sich für die Darstellung im Film geeignet hätte. Und das eigentliche Murmeltier-Event findet eigentlich auch gar nicht in der Stadt statt, sondern etwas außerhalb.
Und dazu hat sich dann noch schnell rauskristallisiert, wenn man am Originalschauplatz gedreht hätte, wäre das logistisch um einiges teurer gewesen. Woodstock war ist halt quasi direkt am Highway, voll erschlossen. Man konnte halt alles schnell hinkarren und bis nach Pennsylvania, das war dann doch alles zu weit vom Schuss und hätte das Budget dann auch geradezu gesprengt.
Genau. Der Murmeltiertag, vielleicht noch ganz schnell erwähnt, ist der 2. Februar eines jeden Jahres.
Und dieses Festival, also es gibt es wirklich, hat es ja so gesagt. Und was geht's? Das Murmeltier wird am 2.2. aus einem künstlichen Baumstumpf, aus einer Höhle rausgezogen. Es gibt ein kleines Ritual und wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht, gibt es 6 weitere Wochen Winter und sieht er nicht seinen Schatten, ist der Winter beendet und der Frühling steht vor der Tür. Der Seher, wettermäßig. Kommen wir mal zum Original-Soundtrack. Also der Soundtrack von Täglich grüßt das Murmeltier ist wieder so ein typisch zweigeteiltes Ding. Zum einen gibt's Original-Songs, wie jetzt das von Susie Stevens und diversen anderen, die man auch mehrfach im Film hört. Und zum anderen haben wir den Original Score, die Original-Filmmusik, von George Fenton.
Engländer.
Jahrgang 1950.
Danke.
Bitte.
Übrigens Bill Murray auch. Also Jahrgang 1950. Gott, das stimmt sogar. Gott sei Dank. Gut, okay, weiter.
Okay, Fentons erstes großes Engagement als Komponist war 1974 für die Royal Shakespeare Company. Wieso lachst du?
Nee.
Welches Wort war lustig?
Nee.
Engagement?
Phantom of the Opera. Oh. Ja, okay, weiter.
Okay.
Fenton.
Fentons erstes großes Engagement als Komponist und Musikdirektor war 1974 für das Stück Twelfth Night bei der Royal Shakespeare Company in London. Und bis heute übernimmt er auch immer wieder musikalische Arbeiten für das Theater. Das ist so ein, ja, nicht Steckenpferd, aber so ein kleines Hobby anscheinend mittlerweile von ihm. Ab 1976 war er hauptsächlich für die BBC tätig, hat da Soundtracks für diverse Dramaserien, Radio-Jingles und alles Mögliche rund um Fernsehen und auch Radio da musikalisch untermalt. bis sich Fenton Anfang der 90er mal auf Dokumentationen spezialisierte. Und zum bekanntesten gehört auf jeden Fall die Musik zur Reihe Planet Erde. Ich glaube, das haben wir so vor 10 Jahren alle in irgendeiner Form irgendwann mal geguckt. Und seitdem ist er eigentlich auch in der höheren Riege der Komponisten angekommen. Die wahre Profession war tatsächlich das Komponieren von Filmmusik. Seine erste Arbeit war für den Film Gandhi, hat auch auf Anhieb da eine Oscar-Nominierung für bekommen. Eine von 4. Gewonnen hat er ihn zwar bis jetzt noch nicht, aber so für den ersten Versuch für einen Film, vielleicht mal einen Oscar.
Immerhin hat er 4 Oscar-Nominierungen, weil zum Beispiel, ich muss nochmal auf Bill Murray zurückkommen, der hat bloß einer. Und hat ihn auch nicht bekommen.
Auch nicht bekommen, nee. Ja, und weitere Filme, wo man ihn schon mal gehört hat, das ist König der Fischer, The Fisher King, und Anna und der König mit Joey und Fat und Jodie Foster, oder Gefährliche Liebschaften, oder jetzt relativ aktuell The Lady in the Van. Du lachst wieder?
Gefährliche Liedschatten.
Gefährlich, habe ich Liedschatten gesagt?
Nein, du hast mal angefangen.
Gefährliche Liebschaften, ja, wie Phantom of the Opera, ne?
Phantom of the Opera, The Phantom Menace. Da kommen noch ein paar.
So, und jetzt zu Ehren George Fenton und natürlich zum Murmeltier hauen wir jetzt mal einen schönen Dreierblock Originalmusik George Fenton und The Groundhog Day raus. Das war jetzt die actionlastigere Seite von George Fenton Soundtrack, da kommt später noch mehr. Das Lied, weshalb wir aber den Film lieben und hassen gleichzeitig, ist I Got You Babe von Sonny and Cher. Das ist das Lied, das Phil, gespielt von Bill Murray, allmorgendlich um 6 Uhr im Radiowecker hört und auch immer wieder auf den Zuschauer einprasselt. Also den Song, wir hören ihn nur 10 Mal. Wie oft Phil ihn tatsächlich hört, wir haben es nicht rausgefunden. Da kommen wir später noch ein paar Theorien zu. Aber ja, zum Lied selber hier haben wir ein paar kleine Infos rausgesucht. Also I Got You Babe stammt aus dem Jahr 1965, ist die erste Single-Auskopplung aus dem Debütalbum von Sonny and Cher, Look at Us, und war 3 Wochen auf Platz 1 der US-Billboard-Charts. Der Song stammt von Sonny Bono, damaliger Ehemann und Duettpartner von Cher, für die er diesen Song auch geschrieben hat. Und es war so der erste Song, der das Lebensgefühl und auch so den Musikstil der Hippies und der Flower Power Bewegung geprägt hat. Als Duett waren Sonny und Cher dann bis 1974 aktiv, bis sie sich dann irgendwann ein Jahr später haben scheiden lassen. Der Song hat sich über 1 Million Mal verkauft und Cher hat tatsächlich bis 2002 gebraucht, um das Lied I Got You Babe erstmals ohne Sonny vor einem Live-Publikum wirklich zu performen. 1985 gab es von UB40 nochmal eine Reggae-Version und 1993 gab es zumindest mal eine Studioaufnahme von Cher gemeinsam mit Beavis and Butthead.
Bekannt aus MTV.
Genau. Switch It.
MTV?
Das war ein Zitat aus Beavis and Butthead. Es ist nicht deine Generation. Nee. Ich merke schon. Gehe ich jetzt auch gleich weiter drauf ein. Also Beavis and Butthead, wenn man da jetzt nichts mit anfangen kann, ignorieren wir das. Ja?
Ja gut, was noch zu erwähnen ist, man kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass natürlich, was man vielleicht auch kennt, Al und Peggy Bundy auf einem Flug nach New York I Got You Babe in einem kleinen Duett singen, während das Flugzeug eigentlich in eine Notlage gerät. Das bekommen die Zuber nicht wirklich mit, weil sie, wie gesagt, in das Lied vertieft sind. Ein paar Textpassagen lassen sie aus oder ändern sie um, weil so glücklich wie Sonny und Cher, als die das Original gesungen haben, sind dann Al und Peggy doch nicht.
Sehr schöne Szene, ich erinnere mich.
Wir hören doch einfach mal rein.
Tun wir mal so, als wäre 6 Uhr morgens und,
genau.
Und lassen uns mal von
einem. Müde genug wecken. Sind wir?
Ja, lassen wir uns mal wecken.
Bill Murray oder auch William James Murray wurde am 21. September 1950 geboren und ist das 4. von 9 Kindern. Zugunsten eines Jobs in der Improvisationsgruppe Second City brach er sein Medizinstudium ab und erlangte 1977 durch seine Arbeit bei Saturday Night Live große Bekanntheit. Die wohl bekannteste Rolle von ihm ist die des Peter Wankman aus Ghostbusters. In der jüngsten Vergangenheit aber auch aus der HBO-Miniserie Oliver Kittredge, die ihm eine weitere Emmy-Nominierung einbrachte. Besondere Aufmerksamkeit und Beachtung bekam er für seine Darstellung des Bob Harris in Lost in Translation, welche ihm damals eine Oscar-Nominierung einbrachte. Wie gesagt, bester Hauptdarsteller nominiert, leider damals nicht gewonnen.
Und auch so ganz nebenbei den quasi neuen Bill Murray eingeführt hat.
Ganz also
nicht,
genau.
Nicht mehr diesen schnoddrigen Besserwisser, der halt über allem steht, sondern so eher der Understatement Bill Murray.
Genau, dass er nämlich auch ganz anders kann, hat er zum Beispiel auch bei The Royal Tenenbaums bewiesen. Filme der jüngsten Vergangenheit sind zum Beispiel Grand Budapest Hotel, St. Vincent, Dschungelbuch, wo er seine Stimme geliehen hat, oder auch seine kleine Rolle im Remake von Ghostbusters.
Lost Flowers. Zombieland, wo er sich selber spielt.
Sehr schön, Zombieland, ich erinnere mich, ja, den habe ich total vergessen. Bill Murray scheint allerdings nicht so die einfachste Person am Set zu sein. Mehrere Schauspielerkolleginnen und Kollegen als auch diverse Regisseure haben in Interviews die schwierige Zusammenarbeit mit ihm bekundet. Ein paar Auseinandersetzungen sollen auch körperlicher Natur gewesen sein.
Ja, und er hat sich gerade bei den Dreharbeiten zu Murmeltier auch mit seinem eigentlich besten Freund Harold Ramis dann angelegt und auch komplett überworfen. Und erst kurz vor seinem Tod, quasi am Sterbebett, haben sie überhaupt wieder miteinander gesprochen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Eigenheiten von Bill Murray. Wusstest du zum Beispiel, dass er keinen Agenten mehr hat? Also wenn man ihn engagieren will, er hat eine Hotline-Nummer, die man anrufen kann, dann kannst du aufs Band sprechen. Und wenn er Bock drauf hat, ruft er zurück.
Und das Problem ist aber auch zum Beispiel, dass er dieses Band nur sehr unregelmäßig abhört.
Genau, also wenn er ein Jobangebot kriegt das meistens erst ein paar Wochen später mit. Aber es kann dann sein, also wenn er es hört, dass er dann noch innerhalb von 5 Minuten zurückruft.
Also der Film A Very Merry Christmas aus dem Jahre 2015 wurde von Netflix produziert und dementsprechend auch bei Netflix vertrieben. Da Bill Murray kein Netflix hat und auch kein Netflix möchte, kann er zumindest den Film bei Netflix selber nicht sehen.
Der hätte nicht mehr was verpasst. Das ist grottenlangweilig. Ich habe es mir angeguckt.
Okay, gut.
Kommen wir mal auf die Interpretationsebene. Murmeltiertag. Wie lange war Phil tatsächlich in Punxsutawney am 2.2. am Murmeltiertag wirklich dort? Wie oft hat er diesen Tag wiederholt? Hast du eine grobe Vorstellung? Hast du mal mitgezählt?
Also wenn man im Film selber mitzählt und wirklich nur die Tage beziehungsweise halt auch die Wiederholung mit einrechnet, die man im Film sieht, kommt man auf 38. Du hast, glaube ich, eine andere Zahl im Kopf.
Ja, ich habe das mal ein bisschen erweitert und habe ein bisschen interpretiert und jede Wiederholung, die er in einem Dialog erwähnt und den Zeitraum, den er im Dialog erwähnt und alles, was irgendwie darauf schließen lässt, dass er den Tag oder diese Situation mindestens schon einmal erlebt hat, zusammengerechnet. Und da komme ich auf 6 Monate, allein für das Kartenschnipsen, also Karte in den Hut werfen. Er sagt ja, 6 Monate, 4 Stunden pro Tag und du bist perfekt, plus 48 Tage. Also das ist das Minimum, auf das ich rein rechnerisch aus dem Film komme, die ja wirklich da war. Wenn man jetzt allerdings die Autoren fragt, die sind sich ja selber nicht so ganz einig. Also Danny Rubin, also einer der Autoren, der hat immer gesagt, es gibt eigentlich keine feste Zeitspanne. Also es war eigentlich immer nur wichtig, dass dem Publikum klar ist, dass Phil verdammt lange dort ist und den Tag wirklich sehr, sehr häufig wiederholt, also definitiv öfter als 2 Wochen.
Der Film wird auch gerne wieder als Beispiel genommen, dass man sich so nach diesem Prinzip der Selbstverbesserung, die aus einem selbst herauskommt und die Bedürfnisse anderer Leute über seine eigenen Bedürfnisse zu stellen, eigentlich darauf hinaus will, dass wenn man Gutes tut, einem selbst Gutes widerfährt, was ja auch im Film so ein bisschen dann zum Schluss hin auch rauskommt, indem Phil einfach freundlicher wird, den Menschen hilft. Wie gesagt, bis ganz zum Schluss, wo er quasi auf dieser Party, auf dieser Feier von jedem alle 5 Meter irgendwie angequatscht wird und so, hey, danke, dass du mir das gemacht hast, den Rücken eingerenkt, was weiß ich was.
Auf vielen Ebenen letztlich dann doch ein ziemlich spiritueller Film, weil halt Gedanken von verschiedenen Religionen auch damit reinkommen. Also was du jetzt gesagt hast mit den guten, mit den vielen guten Taten, das ist so diese, das ist eine jüdische Idee, dass man halt für seine Missetaten halt büßt, indem man halt genauso viel oder mehr Gutes tut. Ich kenne jetzt gerade den Begriff nicht. Die Buddhisten sagen, man braucht 10.000 Jahre, um seine Seele auf die nächsthöhere Ebene zu bringen. Wobei 10.000 Jahre in Murmeltiertag, das wäre schon verdammt hart.
Das wäre wirklich hart. Zumal, und man weiß ja auch nicht, warum Phil letztendlich in der Schleife ist. Und
man weiß auch nicht, wie er rauskommt.
Und warum er rauskommt, weil letztendlich er arbeitet, also das Ziel, das er hat, er arbeitet ja schon auf eine Beziehung hin, die er ja am Ende auch hat. Natürlich tut er dann wirklich viel Gutes zwischendurch. Wie gesagt, er hilft den Menschen, aber er zielt eigentlich immer auf diese Beziehung ab. Und nachdem dann diese Beziehung funktioniert oder halt beginnt in dem Sinne, dann kommt er aus der Schleife raus. Was dann wiederum mit diesem seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen ja nicht mehr ganz in Verbindung gebracht werden kann.
Ja, also das finde ich halt das Schöne an dem Film. Also klar, es ist auf der ersten Ebene ist es eine Komödie, eine gute Komödie, also mit vielen Lachern. Beim zweiten Hingucken merkt man, okay, der erste Teil, der ist lustig, dann im Mittelteil kommt halt so dieses Drama durch, weil er Phil will sich umbringen, er kommt mit sich selber nicht klar, er will einfach nur Schluss machen. Und dann irgendwann kommt halt quasi der dritte Akt, wo er dann diese Selbstaufgabe hat, um anderen zu helfen. Also er wechselt den alten Damen den Reifen, er fängt den Jungen, der aus dem Baum fällt, macht den diesen Rettungsgriff bei dem Erstickenden und so weiter.
Den Heimlichgriff.
Danke, Heimlichgriff. Aber um das jetzt mal nochmal zum Schluss zu bringen, Harold Ramis hat später irgendwann mal gesagt, also auf die Frage hin, wie lang war, hat es denn jetzt wirklich gedauert, hat er nur gesagt, also man braucht ungefähr 10 Jahre, um in irgendetwas wirklich ein Experte zu werden. Und Phil lernt während seiner Zeit Französisch mit Zusammenhang zur französischen Lyrik. Er lernt komplett Klavier spielen und er lernt das Anfertigen von Eisskulpturen. Und das macht zusammen schon mal mindestens 30 Jahre.
Das Konzept hinter dem Film, eben einen Tag bzw. eine gewisse Zeitspanne immer und immer wieder zu erleben, wurde neben dem Murmeltierfilm natürlich auch von anderen Filmen und Serien aufgenommen. Hier sei mal zum Beispiel erwähnt Edge of Tomorrow mit Tom Cruise aus der jüngeren Vergangenheit oder ebenfalls Arc, ein Film, den es bei Netflix zu sehen gibt, der auch von Netflix produziert wurde. Und auch eine Akte X-Folge, nämlich Montag, wiederholt einen Tag immer und immer wieder.
Um das Thema jetzt abzuschließen, lassen wir Phil mal in die Tasten hauen und hören mal, was 10 Jahre Klavierunterricht wirklich mal gebracht haben. Das kurze, ruhige Stück ist übrigens von Sergei Rachmaninow, die 18. Variation der Rhapsodie über ein Thema von Paganini. So viel Klugscheißen muss sein.
Ich wusste jetzt nicht, ob es die 18. oder die 17. Variation ist. Da war ich mir tatsächlich nicht mehr sicher. Schön, dass du es aufklären konntest.
Dem würde ich keinen weiteren Kommentar außer diesen.
Danke.
Bitte.
Andi einmal sprachlos. Es hat 14 Folgen gedauert. Es hat 14 Folgen gedauert.
Füll das doch jetzt mal mit irgendwas Englischem. Du brennst doch drauf, es loszuwerden. Also Marco hat da etwas vorbereitet. Ich würd Trommel wirbeln, aber mach mal.
Das Murmeltier. Das unbekannte Wesen. Nein, letztendlich, das Murmeltier hat ja im englischen Namen Groundhog oder halt auch den Spitznamen Woodchuck. Und dazu gibt es einen Zungenbrecher, den ich bin ein bisschen stolz drauf, relativ aus dem Stegreif hinbekommen habe. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck would chuck as much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood. Heißt ungefähr so viel wie viel Holz würde ein Murmeltier fällen, wenn ein Murmeltier Holz fällen könnte? Ein Murmeltier würde so viel Holz fällen, wie ein Murmeltier fällen könnte, wenn es Holz fällen könnte. Willst du nochmal?
Nein. Ganz sicher nicht.
Okay, dann würde ich mal sagen,
wie oft würde ein Murmeltier Bill Murray während der Dreharbeiten beißen?
Zweimal. Mhm. Einmal unter anderem, wenn man gemeinsam Auto fährt und das Murmeltier lenkt.
Genau. Und einmal so tief, dass er so, dass Bill Murray sogar eine Spritze gegen Tollwut bekommen musste. Rein sicherheitshalber.
Was jetzt an der Stelle nicht überliefert ist, ob das wiederum eine der Szenen war oder einer der Momente war, an denen die Unstimmigkeiten mit Bill Murray handgreiflich wurden. Das Einzige, was noch an der Stelle zu erwähnen ist, für den gesamten Film wurde eine Familie von Murmeltieren extra gezüchtet.
Gezüchtet?
Gezüchtet.
Okay. Kommen wir nochmal zu einem anderen musikalischen Punkt. Es gibt ja so ein anderes Lied, was da relativ häufig zu hören ist. Genau 6 Mal nämlich. Das ist die Pennsylvania Polka.
Das ist ungefähr 5,5 Mal zu viel.
Ja, aber es ist der zweite Ohrwurm neben I Got You Babe in diesem Film. Das ist das, was man hört, wenn Phil auf den großen Platz kommt, kurz bevor das Murmeltier rausgeholt wird. Und diese Pennsylvania Polka stammt von Frankie Jankovic, nicht verwandt oder verschwägert mit Weird Al Jankovic und auch Amerikas Polka-König genannt. Er lebte von 1915 bis 1998 und war der erste Grammy-Preisträger für die Kategorie Polka, die mittlerweile wieder abgeschafft wurde.
Oh.
Ganz komisch. Während seiner Karriere veröffentlichte er über 200 Tonträger und stand zum Höhepunkt seiner Karriere bis zu 320 Mal pro Jahr auf der Bühne, musizierend wohlgemerkt. Er wurde tatsächlich mehrfach mit Gold- und Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Also er hat wirklich Fans gehabt. Also Polka wird gehört. Deswegen wird die Pennsylvania Polka auch nicht das letzte Lied sein, was wir in dieser Sendung spielen.
Also nicht in dieser Sendung vielleicht, wobei in dieser Sendung auch nicht, aber ganz generell in unserer Sendung nicht. Weil ich plane ja Großes für uns.
Das haben übrigens auch Weird Al Jankovics Eltern.
Eine herrliche Überleitung, by the way. Eine herrliche Überleitung.
Die tatsächlich, also zumindest laut Weird Al, schuld sind, dass er, also Weird Al Jankovic, Akkordeon spielt. Weil die waren der Meinung, es könnte nicht sein, dass Frankie Jankovic der einzige Jankovic auf der ganzen Welt ist, der mit Akkordeon spielen Geld verdient. Und das führte dann letzten Endes dazu, dass Weird Al sogar auf einem von Frankies Alben bei einem Lied das Akkordeon einspielen durfte. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, spielen wir es vielleicht sogar noch. So viel dann dazu, wir spielen jetzt nur ein einziges Lied. Aber jetzt spielen wir definitiv die Pennsylvania Polka von Frankie Jankovic.
Bei Take 42 ist es ja uns auch immer ein Anliegen, nicht nur zu unterhalten, sondern auch ein bisschen zu bilden.
Das war ein Anliegen.
Was anlegen?
Das ist dein Anliegen.
Das ist mein Anliegen, okay. Mein Anliegen ist es, bei Take 42 nicht nur zu unterhalten, sondern auch ein wenig zu bilden. Deswegen jetzt der kleine Exkurs zum Murmeltier selbst. Das Murmeltier ist ein Nagetier aus der Familie der Hörnchen und wird meist zwischen 40 und 65 Zentimeter groß, wobei der Schwanz alleine bis zu 15 Zentimeter einnehmen kann. Ein Murmeltier kann bis zu 4 Kilogramm schwer werden und in der Wildnis wird es gerne mal 6 Jahre alt, in Gefangenschaft auch schon mal 10 Jahre. Sind keine natürlichen Feinde in der Gegend, kann das possierliche Murmeltier auch bis zu 80 Zentimeter groß und sagenhafte 14 Kilogramm schwer werden. Wie gesagt,
hast du auch mal Déjà-vu? Ich kann ja mal in der Küche nachgucken.
Dieses possierliche Tierchen. Das possierliche Murmeltierchen. Das Murmeltier heißt ja im englischen Original Groundhog oder eben auch Spitzname Woodchuck. Wie gesagt, haben wir vorhin schon mit dem kleinen Limerick erwähnt. Das war der Exkurs. Thema Bildung bei Take 42. Ob das gefallen hat, beziehungsweise wie sehr das gefallen hat, ich gehe stark davon aus, dass es gefallen hat. Wie sehr es gefallen hat, könnt ihr uns entweder bei Facebook, bei Twitter oder auf unserer Webseite kundtun, take42.de, bei Twitter und bei Facebook sind wir ebenfalls. Links dazu findet ihr auch auf unserer Webseite.
Und dann würde ich sagen, spielen wir jetzt mal ein bisschen kuschelige Musik. Gehen wir mal auf die romantische Seite von George Fenton.
Groundhog Day, the Musical. Ob man sowas braucht, ist ein anderes Thema. Letztendlich feierte es aber im Juli 2016 in London Premiere und wurde dort bis Mitte September aufgeführt. Andy Carl spielte hier die Hauptrolle. Man kennt ihn hauptsächlich auch andere Musical-Verfilmungen, unter anderem das Musical von Natürlich Blond. Noch so ein Kandidat, ob man ihn wirklich braucht, ist ein Thema. Die Länge des Musicals ist mit etwas mehr als 2 Stunden knapp 25 Minuten länger als der Film. Im April 2017 zog dann die Produktion an den Broadway und Andy Carl spielte auch hier die Hauptrolle. Bereits 4 Tage nach der Premiere hat sich Andy McDowell das Stück angeschaut und im August 2017 war dann Bill Murray mit seinem Bruder in der Show. Angeblich hat sich Bill Murray dann am folgenden Tag das Ganze nochmal angeschaut.
Bill Murrays Bruder spielt übrigens auch im Murmeltier-Film mit. Er ist nämlich der Bürgermeister. Und so ganz nebenbei spielt er, ich glaube, so 50% aller Bill Murray-Filme in irgendeiner Nebenrolle mit.
Übrigens, wenn wir schon bei Gastauftritten bzw. Nebenauftritten sind, der Regisseur von Untäglich grüßt das Murmeltier, Harold Ramis, hat ebenfalls einen kurzen Auftritt im Film. Er ist nämlich der Neurologe, der Phil die Röntgenbilder seines Kopfes erklärt, auf denen nichts einer krankhaften Veränderung zu erkennen ist.
Was machen wir jetzt? Sollen wir noch ein bisschen Musik oder willst du, wo wir schon bei Nebenrollen sind, mit Andy McDowell weitermachen?
Also die Überleitung war ein bisschen gemein, zugegebenerweise. Neben Bill Murray wirkt sie so ein bisschen... neben Bill Murray in dem Film wirkt tatsächlich jeder so ein bisschen wie Nebendarsteller. Nichtsdestotrotz ist Andy McDowell eine der Hauptrollen in diesem Film. Sie selber wurde am 21. April 1958 geboren und hatte ihre erste Rolle in Greystoke im Jahre 1984. Da ihr Südstaatenakzent aber so stark war, wurde ihre Stimme komplett durch die von Glenn Close ersetzt. 1994 und damit ein Jahr nach Täglich grüßt das Murmeltier, war sie neben Hugh Grant im Film 4 Hochzeiten und ein Todesfall zu sehen. Danach wiederum folgte eine Vielzahl von Filmen und Serienauftritten. Davon ist leider irgendwie wenig erwähnenswert und noch weniger bekannt. Gerne auch andersrum. 2013 bis 2015 spielte sie dann in der etwas kurzlebigen Fernsehserie Cedar Cove die Amtsrichterin Olivia Lockhart und seit gefühlt eine Ewigkeit ist sie die Werbefigur für den Kosmetikhersteller L'Oreal.
Und wenn man sich den Film mal anguckt, Bill Murray ist ja durchaus bekannt dafür, dass er zwischendurch mal einfach mal frei improvisiert, solange es irgendwie in die Szene passt. Und wenn man dann auf Andy McDowell achtet, man merkt, dass sie da hin und wieder wirklich völlig überfordert ist. Sie lehnt sich zurück, lacht, also unterdrückt irgendwie ein Lachen, versucht irgendwie noch mitzuspielen. Und Bill Murray zieht's halt einfach durch.
Also mir ist es aufgefallen in einer von den Szenen im Café.
Ja, genau.
Da ist es also sehr, sehr offensichtlich.
Wie gesagt, also, es gibt da die eine oder andere Szene, wo man wirklich so merkt, Bill Murray hat jetzt irgendwas geändert und spiel mit.
Apropos spiel mit, was spielt man jetzt?
Wir spielen jetzt mal was von Ray Charles, passend zu Andy McDowell. Es ist Love Theme. Ja, es ist kein Love Theme, aber es passt halt zu dieser zur Romantikkomponente von Täglich grüßt das Murmeltier. Also ein Freund von mir hat ja früher mal gesagt, solange man am Schluss Andy McDowell bekommt, ist es wert, den Tag immer und immer und immer wieder zu erleben.
Hat sich ja Bill Murray oder halt Phil auch gedacht.
Ja. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon fast am Ende.
Ja.
Ich habe nochmal auf meinen Zettel geguckt. Ich habe tatsächlich noch einen Fun Fact unterschlagen. Wir hatten sowieso ziemlich wenige Fun Facts dieses Mal.
Das ist richtig, dann hau raus.
Good Wife, die Serie kennst du auch.
Bin ich großer Fan von.
Ja. Es gibt eine Folge, die in einem, also die Serie spielt ja in Chicago. Und eine der Folgen spielt in einem Vorort von Chicago und tatsächlich in Woodstock, also im Drehort von Täglich grüßt das Murmeltier. Und es gibt da eine Szene, da musste ich tatsächlich nochmal zurückspulen, um es halt wirklich zu verifizieren. Man hat dort tatsächlich den Blick aus dem Hotelzimmer von Täglich grüßt das Murmeltier genommen, als Szenenbild für die Stadt in The Good Wife. Der Witz ist halt nur, man hat an der Szene Man hat quasi ab dem Frame abspielen lassen, ab dem es im Film ausgeblendet wird. Also man im Film sieht man von rechts nach links den LKW einfahren und dann kommt ja der Schnitt und Phil geht wieder in sein Zimmer zurück. Und genau ab der Stelle läuft die Szene in The Good Wife. Das ist nur ein Schnipsel von 2-3 Sekunden, aber ich habe keine Ahnung, warum man in der Serie ein Archivmaterial von vor 25 Jahren genommen hat. Es hat mich auf jeden Fall komplett aus der Serie rausgehauen, weil ich dachte, geil, murmeltier Tag.
Und mit dem Bild, das Andi sich aus einer Serie raushauen lässt, verabschieden wir uns heute von euch, wünschen euch noch einen schönen Tag. Uns hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen euch natürlich auch. Freuen uns darauf, euch in einem Monat wieder beschallen zu dürfen. Wir sind
der Andi
und der Marco. Zusammen sind wir Take 42. Wir freuen uns, wie gesagt, über Lob, hauptsächlich Lob, Kritik, ein bisschen weniger.
Konstruktiv immer gerne.
Konstruktive Kritik natürlich gerne. Anregungen für Sendungen, wenn ihr mal einen Vorschlag habt, immer her damit. Wir hören uns eure Vorschläge logischerweise gerne an. Take42.de, wie gesagt, vorhin schon mal erwähnt, auf Facebook, auf Twitter, wir sind quasi überall. Ansonsten einen schönen Resttag, wie bereits erwähnt. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.